Wir sind heute bei meiner dritten von vier Predigten über Jona angekommen. In dieser Reihe beschäftigen wir uns mit diesem bekannten Propheten und wir überlegen dabei auch, inwiefern wir ihm vielleicht sogar mehr ähneln, als uns lieb ist. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Jona war ein Prophet Gottes, der auf der Flucht vor Gott war. Er hatte den Auftrag bekommen, dem bösen Volk in Ninive eine Botschaft der Umkehr zu verkünden. Doch anstatt zu gehorchen, floh Jona. Er reiste nicht 800 Kilometer nach Osten, sondern wollte lieber 2000 Kilometer nach Westen reisen, nach Spanien. Während dieser Reise sandte Gott einen großen Sturm, der das Boot, auf dem er sich befand, und alle Menschen auf dem Boot zu vernichten drohte. Jona forderte die Seeleute auf, ihn über Bord zu werfen, aber die wollten nicht. Sie wollten ihn nicht töten. Doch schließlich gaben sie nach und warfen ihn ins Meer, wo Gott einen großen Fisch auftauchen ließ. Der Fisch verschluckte Jona, und das ist so ungefähr das, was im ersten Kapitel des Buchs steht. Was uns das Kapitel zeigt, ist der krasse Gegensatz zwischen Jona und den Seeleuten. Er war ungehorsam gegenüber dem Befehl Gottes. Sie gehorchten dem, was Gott ihnen durch Jona auftrug. Sie beteten intensiv. Jona schlief stattdessen. Sie hatten großes Mitleid mit Jona. Er brachte sie in Gefahr. Am Ende taten die heidnischen Seeleute Buße und glaubten an Gott. Jona dagegen, der von Gott berufene und beauftragte Israelit, der ließ sich lieber ins Meer werfen, um zu sterben, als die Menschen in Ninive zu warnen. Lieber tot, als Gottes Auftrag erfüllen. In Kapitel 2, das wir letzte Woche behandelt haben, geht es um den Psalm des Jona. Das ist das Gedicht, das er irgendwann nach dem Ende dieser ganzen Tortur aufschrieb. Möglicherweise, als er nach seiner Rückkehr nach Israel seinen gesamten Bericht aufschrieb. Er denkt in diesem Psalm darüber nach, wie er sich zunächst im Meer und später im Fisch gefühlt hat und wie Gott ihn vor dem Tod gerettet hat. In diesem Kapitel sehen wir, wie Jona langsam begann zu kapieren. Langsam. Er verbrachte 3 Tage und 3 Nächte im Fisch. Und während dieser Zeit wurde ihm bewusst, dass Gott ihn rettete, obwohl er vorsätzlich ungehorsam war. Er bereute seinen Ungehorsam und gab Gott die Ehre für seine unverdiente Rettung. Er dankte Gott für seine Gnade, denn Gott hatte ihn gerettet, obwohl er es nicht verdient hatte. Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit, das ist eines der Hauptthemen des Buches. 2 kurze Fragen müssen wir uns dabei stellen. Erstens, warum hat Jona sein Leben riskiert, um Gottes Willen zu missachten? Und diese Frage werde ich gleich beantworten. Und zweitens, warum hat Gott Jona eine zweite Chance gegeben? Und die Frage werde ich am Ende meiner Predigt beantworten. Aber die Antwort auf die erste Frage, warum Jona nicht nach Ninive wollte, die ist einfach. Jona wollte nicht, dass die Menschen in Ninive Gottes Gnade empfangen. Der wollte nicht, dass die gerettet werden. In seinen Augen verdienten sie Gottes Zorn und Zerstörung, nichts anderes. Nochmal kurz als Erinnerung. Die Assyrer waren ein unglaublich grausames und böses Volk. Sie vergewaltigten und töteten Frauen, folterten und ermordeten Kinder. Die Männer häuteten sie bei lebendigem Leibe. Anschließend vergruben sie sie, bis sie verblutet und verdurstet waren. Sie vergruben sie so tief, dass nur noch der Kopf rausguckte. Und dann schnitten sie den Toten die Köpfe ab und errichteten daraus Pyramiden vor den Städten, die sie erobert hatten. Alexander der Große mit seiner Fackel war gnädiger. Und die Assyrer waren Feinde der Israeliten. Sie waren Feinde des von Gott auserwählten Volkes. Es überrascht also nicht, dass es Jona, einem Israeliten, schwer fiel, auf das erstbeste Kamel zu springen, um diesen Menschen die Rettung vor ihrer verdienten Strafe zu zeigen. Aber auch wenn wir vielleicht denken, dass sie es durchaus verdient hatten, dass sie es verdient hatten, vernichtet zu werden, war das nicht Gottes Wille. Und unabhängig davon, wie die Menschen in Ninive lebten, gibt es keine Rechtfertigung für Jonas vorsätzlichen Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot. Wenn Gott was sagt, dann hast du das zu tun, egal ob du das verstehst oder nicht. Tatsächlich erwies sich Jonas durch seinen Ungehorsam einfach nur als Heuchler, als Lügner. Er war heuchlerisch, weil er als Prophet und Anhänger von Gottes Gesetz behauptete, er würde an Gottes Gnade, Gottes Liebe und Gottes Vergebung glauben. Aber sein Handeln bewies, dass er Gottes Gnade nur für einige Auserwählte haben wollte. Und ich glaube, ganz ähnlich machen wir es auch viel zu schnell. Gnade nur für die, die es in unseren Augen verdient haben. Gott sollte nur den Menschen gnädig sein, die Jona für würdig hielt. Und in seiner Vorstellung bedeutete das, dass nur das auserwählte Volk, nur die Israeliten, dieser Gnade würdig wären. Und nicht die gottlosen Heiden in Ninive. Israeliten sollten gerettet werden, Heiden sollten sterben. Fertig. Aber Gott zeigte ihm einen anderen Weg. In Kapitel 3 sehen wir, wie Jona, nachdem er vor Gott geflohen war und dann von Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt wurde, wie Jona dann einen neuen Auftrag bekam. Oder wie er erneut einen Auftrag bekam, sollte ich eher sagen. Vielleicht hatte er seinen Ungehorsam bereut und tat jetzt, was Gott von ihm verlangte. Aber ob er wirklich mit dem Herzen dabei war, das wird sich noch zeigen. Nur weil er gehorchte, heißt das nicht, dass sich sein Hass auf die Heiden gelegt hatte. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen, wenn wir Kapitel 4 behandeln. Aber jetzt sehen wir uns einfach mal an, was Jona aus seiner zweiten Chance gemacht hat. Und dazu lese ich Jona 3, unseren heutigen Text. Also, Jona 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. In den ersten 4 Versen sehen wir Jonas Gehorsam. Ich lese sie nochmal. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Und jetzt der Gehorsam. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Ihr seht vielleicht die Parallele zu Kapitel 1. Auftrag, Jona hört es, Jona macht was. Der Unterschied ist, beim zweiten Mal macht er das Richtige. Also Jona wurde erneut aufgefordert, das zu tun, was Gott ursprünglich von ihm wollte. Er bekam seine zweite Chance. Er hätte sich natürlich eine Menge Ärger ersparen können, wenn er einfach beim ersten Mal gehorcht hätte, keine Frage. Aber wir Menschen neigen öfter mal dazu, Fehler zu machen, bevor wir erkennen, dass das, was uns beigebracht wurde, von Anfang an eigentlich richtig gewesen wäre. Das ist schon komisch, dass wir als Eltern unseren Kindern viele Dinge beibringen müssen, die uns unsere Eltern auch schon beigebracht haben. Aber die meisten Kinder sind stur und hören nicht auf ihre Eltern. Arrogant denken sie, dass sie es viel besser wissen, dass die Eltern sowieso altmodisch, nicht auf dem Laufenden und einfach nicht cool genug sind, um auf sie zu hören. Vielleicht ging es euch als Kinder ähnlich, vielleicht spürt ihr das als Eltern genauso. Und weil wir Menschen so sind, musste auch ich Fehler machen. Fehler, die mir meine Eltern eigentlich ersparen wollten, weil ich nicht auf sie gehört habe. Und das alles nur, um zu erkennen, dass das, was sie mich lehrten, von Anfang an richtig war. Vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich. Denkst du nicht auch manchmal, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß? Aber eigentlich hätten wir damals vieles wissen können, was wir heute wissen. Wenn wir nicht so stur gewesen wären und stattdessen auf diejenigen gehört hätten, die uns genug lieben, um uns zu helfen. Jeder, auch wenn die Eltern vielleicht nicht gut waren, aber ich bin mir sicher, jeder hatte in seinem Leben Menschen, die ihm gute Ratschläge gegeben haben. Und genauso sicher bin ich mir, dass wir alle auf gute Ratschläge schon mal nicht gehört haben. Hätten wir auf die guten Ratschläge gehört, wäre es uns besser gegangen. Und bei Gott ist es genauso. Er möchte, dass wir unnötige Fehler vermeiden. Das kann uns gelingen, indem wir zuhören und gehorchen. Seht euch einfach mal Jona an. Wäre der nicht so stur und egozentrisch gewesen, hätte er sich den seltsamen Umweg durch den Fisch sparen können. Und bei uns ist das ganz ähnlich. In der Bibel zeigt uns Gott den richtigen Weg. Er zeigt uns, wie wir unnötige Fehler, Sünden und Umwege vermeiden können. Und das gelingt uns, indem wir ihm zuhören und gehorchen. Jona hatte bereits beim ersten Mal zugehört, aber eben nicht gehorcht. Nach dem Fisch war das anders. Jetzt hörte Jona seinen Auftrag nicht nur, sondern er gehorchte Gott auch. Und dieses Mal lief er nicht vor Gottes Willen davon, sondern ging tatsächlich nach Ninive. Übrigens sehen wir hier nichts über eine beschwerliche Reise oder sonst irgendwas. Hier steht einfach nur noch, Jona kam an. Aber nur weil Jona nun gehorchte, heißt das nicht, dass sich seine Meinung über die Menschen in Ninive geändert hätte. Er ging in diese Stadt und dort gab er Gottes Botschaft weiter. 5 einfache Worte. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Okay, also im Hebräischen sind es 5 Worte. Im Deutschen sind es 9. Aber trotzdem ist es eine sehr kurze Predigt. Wäre es euch nicht auch lieber, wenn ich 5 Wortpredigten halten würde? Nein, euch natürlich nicht, ne? Ihr denkt eher, Gerrit, predige den ganzen Tag, wir lieben das. Wen kümmert's, wenn wir Hunger haben? Predige weiter, wir wollen das hören, so viel wie irgendwie möglich. Das kann den ganzen Tag so weitergehen. Sorry, hab ein bisschen geträumt. Nein, aber im Ernst, glaubt nicht, dass euch meine Predigten besser gefallen würden, wenn ich sie so zusammenkürzen würde. Denn es ist gut möglich, dass sie dann so deutlich und direkt würden, dass sie den einen oder anderen verletzen würden. So wie Jonas Botschaft ja auch. Also ich könnte meine Predigten in 5 oder 9 Wörtern halten, aber ich glaube, ihr werdet nicht zufrieden. Die Botschaft Gottes, die Jona weitergab, war kurz. Sie war direkt und sie war anstößig. Jona dachte nicht, wie soll ich ihnen das nur feinfühlig sagen? Wie kann ich es machen, damit ich sie nicht verletze? Ich könnte ihnen sagen, wenn du dich schlecht fühlst, dann schau einfach auf Gott, er wird alles besser machen. Oder vielleicht die klassische 3-Punkte-Predigt, die ihnen 3 Schritte zu einem glücklichen Leben zeigt. Erstens, hört auf, gemein zu sein. Zweitens, denkt positiv. Drittens, seid glücklich. Und zum Abschluss dann noch ein Gedicht und eine lustige Geschichte, damit sie sich gut fühlen. All das hat Jona nicht gemacht. Er ging dorthin und rief, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Fertig. Das war's. Mehr nicht. Offensichtlich gefiel Jona dieser Teil der Botschaft. Den Teil mit kehrt um und ihr werdet gerettet, den ließ er stattdessen lieber weg. Somit war es keine besonders motivierende Predigt. Und erbaulich schon gar nicht. Jona erklärte nicht, wie die Menschen gerettet werden können. Er predigte nichts weiter als Vernichtung. Aber dann griff Gott ein. Jonas Predigt war echt schlecht. Zumindest aus einem gewissen Standpunkt betrachtet. Beinahe alles, was wir in einem solchen Fall für wichtig erachten würden, fehlte. kein Wort über Gottes Liebe, nichts von Umkehr und Jesu Tod und Auferstehung erwähnte er auch nicht. Dabei hätte er als Prophet doch eigentlich das auch noch mit dazu sagen können, oder? Es war eine schlechte Predigt. Aber dann wirkte Gott. Und die Reaktion der Menschen in Ninive wäre für so ziemlich jeden damals überraschend gewesen. Wir lesen in Jona 3, Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Mist, ne? Also nicht aus unserer Sicht, sondern aus Jonas Sicht. Die Menschen in Ninive glaubten und das trotz Jonas unmotivierter Predigt. Aber sie glaubten nicht an Jona, sondern an Gottes Botschaft. Sie erkannten, dass diese Botschaft von Gott stammte und nicht von einem verrückten Kerl, der 3 Tage lang in einem Fisch gesessen hatte. Und das zeigt uns, dass es bei einer Predigt nicht auf die Meinung des Predigers ankommt, sondern auf das, was Gott euch sagen will. All das, was ich euch sage, ist wertlos, wenn es nur meine eigene Meinung ist. Wenn es nicht von Gott kommt, ist es bedeutungslos und es lohnt sich nicht, darauf zu hören. Ich könnte euch den ganzen Tag lang Ratschläge und persönliche Meinungen und Prinzipien geben, nach denen ihr leben sollt. Und ihr könntet anschließend vielleicht auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und glücklich sein, dass ihr jetzt 3 weitere Dinge habt, die ihr tun könnt, um eure Probleme zu lösen. Könnte ich machen. Aber wenn das, was ich euch sage, predige und lehre, nicht durch das Wort Gottes gestützt wird, dann ist es wertlos. Dann ist es keine Predigt. Denn Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17 ganz richtig, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Glaubt nicht an meine persönliche Meinung, aber hört auf Gottes Wort. Und wenn ich oder ein anderer Prediger eine Predigt halte, die aus dem Wort Gottes stammt, dann sollten wir alle aufmerksam zuhören und gehorchen. Und dann ist es egal, wie schlecht oder langweilig meine Predigt ist. Gottes Wort müssen wir zuhören und ihm gehorchen. Die Menschen hörten nicht auf Jona, sondern auf Gott. Und das trieb sie zur Umkehr. Hätten sie auf Jona gehört, hätten sie aus Furcht reagiert. Ist mal ganz logisch, was wäre denn die richtige Reaktion auf so eine Predigt? Die wären geflohen. Raus aus der Stadt. Wenn die Stadt vernichtet wird in 40 Tagen, ja, dann reise ich spätestens in 39 Tagen ab. Aber weil sie auf Gott hörten, reagierten sie aus Glauben und kehrten um. Gott offenbarte ihnen die Wahrheit darüber, wer sie waren, nämlich Sünder. Sünder, die Buße tun müssen. Und sie erkannten ihre Sünde. Und das Wichtige, sie reagierten dementsprechend. Und die Folge ihres Glaubens war, dass sie durch Fasten und das Tragen von Säcken aktiv wurden. Das Fasten war ein Symbol der Demut und der Reue. Es zeigt ihren Wunsch, von Gott zu hören. Das Tragen von Sackkleidern, so einem sehr kratzigen, leinenartigen Stoff aus Ziegenhaar, das war typisch für die Armen. Die Menschen in Ninive trugen es, um ihre völlige Abhängigkeit von Gottes Gnade zu zeigen. Und soweit wir das hier beurteilen können, war es eine echte Erweckung, die in der Stadt stattfand. Aus außerbiblischen Quellen wissen wir, dass diese Umkehr leider nicht lange anhielt. Aber zumindest in diesem Moment meinten es die Menschen in Ninive ernst. Sie kehrten um. Und schließlich erreichte Gottes Botschaft den König. In Jona 3, Vers 6 lesen wir, und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Sogar der König verließ seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er erniedrigte sich, indem er fastete, Sackleinen trug und sich in den Dreck setzte. Er saß nicht hoch oben auf dem Thron, wo sich die Menschen vor ihm verneigten und auf seine Befehle hörten. Stattdessen saß er unten im Dreck, wie die Armen und Zerbrochenen. Und dann erließ er einen Erlass, den das Volk im Grunde genommen bereits befolgte. Aber er setzte die Messlatte nochmal höher. In Jona 3, Vers 7 bis 8 heißt es, er ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Alle Menschen sollten trauern. Tausende Menschen sollten weder essen noch trinken. Und noch mehr als das, selbst die Tiere sollten fasten und Säcke anziehen. Und keine Ahnung, ob das sinnvoll war. Wichtig ist eher der Teil mit den Menschen. Ich glaube nicht, dass die Menschen und die Tiere in Ninive tatsächlich 40 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken haben. Möglicherweise war es eine Art Fasten, wie wir es heutzutage aus dem Islam kennen, wo die Menschen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fasten und nachts dann allerdings Nahrung zu sich nehmen. Keine Ahnung, könnte sein, dass es so war. Trotzdem ist es ein bemerkenswerter Befehl des Königs. Was wäre es schön, eine Regierung zu haben, die die Bevölkerung ebenfalls dazu anhalten würde, vom falschen Weg umzukehren, Buße zu tun und Gott zu gehorchen. Aber irgendwie passt das wohl nicht so ganz in die politische Agenda. Und der Buß- und Bettag, den es mal gab, der wurde in größten Teilen Deutschlands abgeschafft. Dabei wäre so etwas in unserem Land und auf der ganzen Welt so dringend nötig. Nur irgendwie ist das wohl nicht gewollt. Aber ich schweife ab. Man kann sich vorstellen, wie nach ein paar Stunden, geschweige denn nach 40 Tagen, Tiere, Menschen, Babys vor Hunger stöhnten und weinten. Der Wunsch des Königs war, dass die ganze Stadt aus ihrem tiefsten Inneren heraus Buße tat und ihr böses Verhalten aufgab. Die Menschen sagten auf diese Weise nicht nur, dass es ihnen leid täte und lebten dann einfach normal weiter. Nein, sie zeigten durch ihre Taten eine tiefe und echte Trauer. Das muss uns klar sein. Es reicht nicht zu sagen, dass wir an Jesus glauben. Es reicht nicht einfach zu sagen, dass wir einen Neuanfang machen. Es gehört dazu, dass das auch praktisch wird. Es waren die Taten der Niniviten, die aufgefallen sind. Es gehört dazu, dass wir auch wirklich umkehren und unser Leben in Ordnung bringen. Und dann sagte der König in Jona 3, Vers 9, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Der König hatte die Hoffnung, dass Gott, wenn er die Reue von ihm und dem ganzen Volk sah, einlenken und sie nicht vernichten würde. Er sagte, wer weiß? Im Grunde will er damit sagen, wir wissen nicht, ob Gott uns wirklich vergibt. Aber lasst uns beten, dass er es tut. Der König war hoffnungsvoll. Jona dagegen wusste, dass Gott ihnen vergeben würde, wenn sie Buße tun würden. Deshalb wollte er die Botschaft ja erst gar nicht verkünden. Und deshalb, so scheint es mir zumindest, hat er auch nicht die ganze Botschaft überbracht, sondern den zweiten Teil lieber unter den Teppich gekehrt. Die Botschaft, die Jona predigte, war bedingungslos. Diese Stadt wird untergehen. Punkt. Und dabei gab es eine Bedingung. Eine Bedingung, die Jona in seiner Predigt geschickt wegließ. Wenn sie weitermachten wie bisher, würde Gott die Stadt vernichten. Aber wenn sie Buße tun würden, würde Gott sich erbarmen. Das wäre die ganze Botschaft gewesen. Wäre auch noch kurz, ne? Also kann man auch noch folgen. Aber es wäre komplett gewesen. Jona wusste, dass die Botschaft an Bedingungen geknüpft war. Aber er verschwieg es. Der König dagegen hoffte, dass es so wäre. Alles, was sie tun konnten, war hoffen und warten. Und so legten sie ihr Schicksal voll und ganz in Gottes Hand und hofften auf eine zweite Chance. Und was tat Gott? In Jona 3, Vers 10 heißt es, als aber Gott ihre Worte hörte und drauf reinfiel und machte, was sie sagt, nein. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Letztlich ist es eigentlich was Erstaunliches, was wir hier sehen. Denn letztlich hat Gott seine Meinung geändert. Er hat nachgegeben. Mit ihrer Buße taten die Menschen in Ninive genau das, was nötig war, um Gott umzustimmen. Am Ende hat Gott die Stadt nicht zerstört, weil die Menschen ihre Sünden bereut haben. Dieser Abschnitt erinnert mich an ein paar Dinge. Erstens sehen wir hier, Gott ist barmherzig. Gott liebt die Menschen. Gott ist immer für die Menschen da. Er ist barmherzig, langmütig und bemüht sich, die Verlorenen zu überzeugen. Dabei dürfen wir aber nicht das Zweite vergessen. Denn zweitens sehen wir, dass Gott Recht und Gerechtigkeit nicht ignoriert. Gott ist immer gegen die Sünde. Er richtet das Böse. Immer. Ja, er liebt uns, aber er ignoriert unsere Sünde nicht. Und deshalb müssen wir sie aus unserem Leben entfernen. Und weil wir das alleine nicht können, brauchen wir Vergebung. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns unsere Sünden und Unzulänglichkeiten offenbart und sie uns vergibt. Gott kann nicht dort wohnen, wo die Sünde existiert. Also müssen wir von der Sünde befreit werden, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Sonst haben wir keine Hoffnung. Aber die gute Nachricht für uns, wie auch für die Menschen in Ninive, ist das Dritte. Denn drittens sehen wir, dass Gott nicht die Vernichtung will. Er will die Rettung. Er wünscht sich, dass niemand, nicht einmal der schlimmste und bösartigste Mensch der Welt, in Ewigkeit verloren ist. Nicht umsonst lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jener Mann zur Buße findet. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott möchte, dass sündige Menschen wiederhergestellt werden, mit ihm versöhnt durch seinen Sohn, der am Kreuz für die Sünden derer gestorben ist, die Buße tun und glauben. Gott bietet uns dieses Geschenk der Erlösung an, aber nicht, weil wir es verdient haben und auch nicht, weil wir genug gute Dinge getan haben. Er bietet es uns an, weil er es uns einfach geben möchte. Er will uns retten. Genau das ist in Ninive geschehen. Jona verkündete Gottes Wahrheit, zwar missmutig, aber er tat es. Das Volk glaubte und Ninive wurde gerettet. Nicht, weil sie es verdient hätten. Im Gegenteil, sie verdienten alles andere als Vergebung. Und wir alle hätten mit dieser Stadt wahrscheinlich schon viel früher Schluss gemacht. Sie wurden gerettet, weil Gott alle Menschen retten will. Dazu mussten sie nichts weiter machen, als Buße tun. Denn durch seine Gnade rettete Gott sie, trotz ihrer Taten. Gefiel das Jona? Nein, überhaupt nicht. Wir werden nächste Woche sehen, wie sehr Jona es hasste, dass Gott diese Leute gerettet hat. Das machte ihn unglaublich wütend. Aber das bringt mich zurück zu der Frage vom Anfang meiner Predigt. Warum hat Gott Jona eine zweite Chance gegeben? Ich meine, Jona ist buchstäblich vor Gott weggelaufen. Warum sollte ausgerechnet dieser Typ eine zweite Chance bekommen? Und die Antwort ist ganz klar. Gott gab Jona aus demselben Grund eine zweite Chance, aus dem er den Menschen in Ninive eine zweite Chance gab. Und er gab sie ihm aus demselben Grund, aus dem er auch uns eine zweite Chance gibt, nämlich weil er uns liebt. Bei den Menschen in Ninive und auch an Jonas Leben können wir sehen, Gott ist gnädig und barmherzig. So ist er eben. Wir sind ihm wichtig und er möchte nicht, dass wir verloren gehen, auch wenn wir das wohl alle immer wieder verdient hätten. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, können wir zu dieser wunderbaren Einrichtung gehören, die man den Leib Christi, die Gemeinde nennt. Sie ist nicht perfekt, aber wenn sie richtig funktioniert, ist sie was sehr Schönes. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, können wir auf seine guten Worte reagieren. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, können wir von unseren bösen Wegen umkehren und uns auf ein ewiges Leben freuen. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, wird er von seinem Urteil ablassen, wenn wir uns ihm zuwenden. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, haben wir alle eine zweite Chance. Nicht verdient, aber wir haben sie. Denn wenn Ninive Buße tun kann, dann kann jeder Buße tun. Vielleicht gibt es eine Person, die du überhaupt nicht magst. Und vielleicht denkst du, dass es für diese Person keinerlei Hoffnung gibt. Vielleicht denkst du auch, dass es für dich keine Hoffnung gibt. Aber wenn Ninive Buße tun kann, dann kann das jeder. Keiner ist hoffnungslos. Du hast eine zweite Chance. Du musst sie ergreifen. Vielleicht brauchst du heute Morgen einen Neuanfang. Vielleicht warst du bis jetzt nicht viel besser als die Menschen in Ninive. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er will, dass du gerettet wirst und er will, dass du mit all deinen Fehlern zu ihm kommst und deine zweite Chance ergreifst. Vielleicht bist du aber auch schon gerettet. Auch dann möchte ich dich daran erinnern, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und weil Gott gnädig und barmherzig ist, sollen auch wir gnädig und barmherzig sein. Nicht wie Jona. Wir sollen Gottes Liebe und Gnade an andere Menschen weitergeben und wir sollen ihnen eine zweite Chance geben. Amen.